Herzlich willkommen zurück. Ich bin der Moderator des nächsten Panels. Mein Name ist Sven Lütteken. Und ich dachte, ich lese einfach mal aus dem Programm vor, wie dieses Panel beschrieben wird. Im Programm heißt es, und vielleicht blättern Sie das einfach auf und lesen mit, während die Dolmetscherin sich diesen Text auch noch vor Augen holt.
Into an art context has turned into a paradigm for value creation. The ready-made has become the favorite subject of speculators, speculators of capital, as well as speculators of theory. End of quote. Now, indeed, as we've already heard...
Wie wir wissen, hat Duchamp recht spät im Leben seiner Kunst eine ausgesprochen kritische Haltung eingenommen gegenüber der Kunst und der Finanzspekulation, und er empfand eine gewisse Nostalgie, eine Sehnsucht nach der Zeit, in der das Leben noch nicht so teuer war. Also eine Zeit, in der es eher eine formelle als eine reale Subsumierung gab. Aber das Ready-Made kam auf im Ersten Weltkrieg, als viele Länder begannen, vom Goldstandard abzugehen, und viele von Duchamps Werken entstanden in den 1920er Jahren, also in einer Zeit, die ganz stark geprägt war von instabilen Märkten und Währungen. Wir erinnern uns an Werke wie zum Beispiel Monte Carlo Bond aus dem Jahr 1924, was verweist auf eine Reihe von Wertpapieren, die Duchamp an seine Freunde ausgab und die diese berechtigten, wenn er in Monte Carlo gewinnen würde, auch teilzuhaben. In den USA schrieb man dazu: Wer Kunstkuriositäten als Investitionen kaufen möchte, hat man die Möglichkeit, das hier zu machen. Ganz wunderbare Gelegenheit, 1924 ein Wertpapier, eine Anleihe gezeichnet von Marcel Duchamp. Es ging Duchamp aber letztendlich ja nicht darum, großen Profit zu machen oder wirklich Geld zu verdienen in Monte Carlo, sondern es ging eigentlich darum, Strategien zu realisieren, um ein Leben zu finanzieren, einen Lifestyle zu finanzieren, der der Kunstwelt, der Welt draußen überhaupt praktisch unsichtbar blieb und gleichwohl nachhaltig war. Duchamp hatte auch eine gewisse solipsistische Theorie, die da besagte, dass ein Kunstwerk bestenfalls 20 Jahre alt wird. Ein Kunstwerk lebt 20 Jahre und wird dann Teil der Kunstgeschichte, und wenn es wirklich erfolgreich ist, dann wird es kanonisiert, ist also Teil der Geschichte, lebt aber nicht mehr weiter als Kunst. Also das ist so ein gewissermaßen bohemien Verständnis von Kunst. Kunstwerke eben als 20-jährige Produkte, wenn man so will, die dann eben ein Nachleben haben im Museum oder in einer Galerie und in den Texten der Kunsthistoriker. Duchamp war insofern nicht kohärent oder konsistent, als er ab Mitte der 90er Jahre an seiner eigenen Kanonisierung arbeitete, oder als er in den 1960er Jahren über den Nouveau-Elitisme und Ähnliches sprach und schrieb. Er zeigte also neben den Ready-Mades seinen Sex-Maniac-Antlitz gewissermaßen. Er sagte ja zu allem, wie jemand, der sexsüchtig Es war also etwas, was er initiierte und was seine Arbeiten damit aber gleichzeitig einer ständigen Wiederaneignung unterzog. Später, und diese Frage ist ja bereits ein paar Mal angesprochen worden, kam die Frage auf, welches Potenzial, welche Relevanz in der Gegenwart sehen wir im Ready-Made grundsätzlich. Das Ready-Made ist im Laufe der Zeit zu einer Art Bad Object geworden und liegt einer Kultur der Spekulation, eher vielleicht finanziell als finanziell. Aber wir haben hier zum Beispiel Tanja Bruguera, die dieses Pissoir, dieses echte Pissoir aus einer Toilette, was auch funktioniert, als Art Util präsentiert. Es ist nach wie vor sichtbar als Ready-Made, das heißt, die Duchamp'sche Geste wird nicht gelöscht, wird nicht getilgt, aber was wir hier sehen, ist eben nicht mehr nur das einfache funktionierende Urinal, es ist eine Quelle, eine Fountain im wahrsten Sinn des Wortes. Auf anderer Ebene könnten wir auch noch einmal an das Museum of American Art denken, das ja ebenfalls erwähnt wurde, eine Praxis des Künstlers, der nicht genannt werden darf und der häufig aber unter dem Namen Walter Benjamin agierte. Er argumentiert, dass als man im Belvedere im 16. Jahrhundert in der Renaissancezeit diese antiken Skulpturen zeigte, es sich nicht um Kunstwerke handelte, sondern um die ersten Readymades, denn diesen Zweck erfüllten sie. Sie wurden vom Belvedere angeeignet und verorten sich damit tatsächlich im Zentrum der modernen Museumspraxis. Bis heute wird das im Vatikan so dargestellt, der Vatikan, wie wir ja von Kader Attia schon hörten, hordet geradezu jede Menge afrikanische Artefakte aus der Kolonialzeit. Also Tanja Bruguera, das Museum of American Art sind quasi Ausdruck für den Wunsch einer Umkehrung des Prinzips. Walter Benjamin argumentiert auch, dass das Museum eben nicht länger Speicher oder Lager ist und einfach nur der Aufbewahrung dient, sondern dass eine Verteilung der Artefakte und Werke an verschiedene Institutionen erfolgen soll, die dann eben auch anders funktionieren müssen, die eben dann auch als Readymades im wahrsten Sinne des Wortes fungieren und eben nicht mehr als Kunstwerke. In der Diskussion ist es vielleicht hilfreich, sich diese Ideen noch einmal zu vergegenwärtigen. Und wir werden uns in diesem Panel ja vor allen Dingen mit der Frage der Gleichzeitigkeit, der anachronistischen Gleichzeitigkeit des Ready-Made in der finanzialisierten Welt unserer Zeit befassen. Wollte Duchamp tatsächlich das Werk zu etwas machen, was einem finanziellen Vermögenswert entspricht? Und wie sieht das aus unter den Bedingungen der Kunst heute? Und bedeutet das, dass eine neue Lektüre des Ready-Made angezeigt ist und eine Untersuchung des Ready-Made nach dem Potenzial, das es bieten kann, dass Ready-Made immer noch ästhetische Strategien und konzeptuelle Tools bieten. Darüber werden unsere Redner und Rednerinnen in der Folge sprechen. Es wird um immaterielle Arbeit gehen, immaterielle Arbeit, tote Arbeit, Branding-Strategien und so weiter. Wir haben drei Gäste heute Nachmittag, die gewissermaßen alle Respondents sind. Das heißt, wir unterscheiden hier nicht mehr zwischen einem künstlerischen Statement und einem Statement eines Respondent. Wir haben einen Künstler hier und wir haben zwei TheoretikerInnen hier, aber sie reagieren alle auf die Thesen zu diesem Panel. Wir beginnen mit Sebastian Egenhofer, machen dann weiter mit Isabel Graf und hören abschließend Simon Denny. Ich denke, seine Werke, seine Arbeiten kennen Sie. Wenn nicht, dann lernen Sie sie heute kennen. Bitte schön, Sebastian Egenhofer.